Warringham, Dezember 1456. Seit fast zwei Tagen hatte es fast ohne Unterlass geschneit. Ganz Kent war unter einer weißen Decke verschwunden und Julian hatte Mühe gehabt, nach Hause zu finden. Doch schließlich ritt er über die Zugbrücke.
»Willkommen zu Hause, my Lord«,
grüßten die Torwachen. Er nickte ihnen zu.
»Piers, Tom, frohe Weihnachten!«
Im Innenhof saß er ab und führte Daedalus in den Stall. Im Innern des Gebäudes traf er auf den kleinen Melvin, der mit der Hand Pferdeäpfel aufhob und in einen Eimer steckte. Julian schnalzte mit der Zunge.
»Was treibst du denn da, Junge?«
»Emily hat gesagt, Pferdemist sammeln.«
Julian wusste, dass die Bauern oft mit Mist heizten, wenn das Holz knapp wurde, aber er glaubte nicht, dass Emily sich das so vorgestellt hatte. Er wies auf die kleine Sattelkammer.
»Da drin findest du eine Schaufel. Nimm die zum Einsammeln, in Ordnung? Aber vorher wäschst du dir die Hände und bring mir Hafer für den Gaul.«
Melvin stierte ihn an. Sein Gesicht war seltsam ausdruckslos. Julian erkannte, dass er ihn mit seinen Anweisungen überfordert hatte. Schwachsinnig, dachte er, weil sein Vater sein Onkel war. Mit der vertrauten Mischung aus Mitgefühl und Gewissensbissen fuhr er dem Kleinen über den Schopf.
»Wasch dir die Hände, ja?«
Melvin nickte, steckte die Hände in einen Wassereimer und wischte sie an seinem Hosenboden trocken. Dann machte er Anstalten, den nächsten Pferdeapfel mit den Fingern aufzuheben.
»Halt, halt!«
Julian musste lachen.
»Pass auf, ich zeig's dir.«
Und so kam es, dass der Earl of Warringham die erste Viertelstunde nach seiner Heimkehr damit zubrachte, mit einer Schaufel Pferdemist zu sammeln. Er fragte sich, was der Junge hier überhaupt verloren hatte. Weder seine Geschwister noch seine Mutter arbeiteten mehr auf der Burg.
»Wo willst du denn eigentlich hin mit deiner Ausbeute?«
Melvin hob die Schultern.
»Hause.«
Julian betrachtete den schmächtigen Achtjährigen und dachte an den Schnee.
»Komm, ich bring dich.«
Er setzte Melvin mitsamt Eimer in Daedalus' Sattel und saß hinter ihm auf. Noch bevor sie die Holzbrücke über den Tain erreichten, kam ihnen ein halbes Dutzend Männer entgegen, Adam vorneweg. Als sie Julian sahen, zogen sie höflich die Kappen. Dann entdeckte Adam seinen kleinen Bruder vor Julian im Sattel.
»Mel!«
Er stieß hörbar die Luft aus und fluchte leise.
Der Earl lachte. »Habt ihr ihn etwa schon vermisst?«
Adam nickte.
»Wir suchen seit über einer Stunde nach ihm. Emily und Mutter sind außer sich vor Sorge. Na warte, Brüderchen, nichts da. Er hat nur getan, was seine Schwester ihm aufgetragen hat.«
Adam sah seinen kleinen Bruder skeptisch an.
»Was hast du getrieben?«
»Pferdeäpfel sammeln. Burg.«
»Das war vorgestern, Mel. Da hat Emily gesagt, du sollst Mist sammeln gehen, und zwar in unserem Stall.«
»Hab Dank, mein Lord. Wir waren wirklich in Sorge. Etwas Heißes, ehe ihr euch auf den Heimweg macht?«
»Danke, sehr gern.«
Adam hatte sich ein neues Haus in Warringham gebaut, und er war nicht der Einzige, stellte Julian auf dem Ritt durch das Dorf fest. Seine Bodenreform, erkannte er zufrieden, trug erste Früchte. Adams neues Heim lag unweit der Schmiede am Tain, ein Fachwerkhaus mit reichlich Platz für Mensch und Vieh und umgeben von einem großen Garten.
»Ich muss schon sagen, Adam«, bemerkte Julian anerkennend.
Der junge Bauer lächelte stolz.
»Stimmt, ihr habt es ja noch gar nicht gesehen.«
Er wartete, bis Julian abgesessen war und ihm zur Tür folgte.
»Ich hatte kein übles Jahr, my Lord. Es kommt mir immer noch wie ein Wunder vor, was alles möglich ist, wenn man nur eine Chance bekommt. Und ich spare jeden Penny, um nächstes Frühjahr zusätzlich Schafe zu kaufen.«
Adam öffnete und ließ Julian den Vortritt. Der nahm den eleganten Samthut ab.
»Alice, Emily, ich will nicht lange stören.«
Julian blieb auf ein heißes Würzbier bei Adam und kehrte dann auf die Burg zurück. Seine Mutter kam ihm am Eingang zur Halle entgegen. Lächelnd streckte sie die Hände aus.
»Willkommen zu Hause, mein Sohn.«
»Mutter, gesegnetes Christfest.« Er reichte ihr den Arm und führte sie zur hohen Tafel. Die Halle war mit Mistel- und Stechpalmzweigen geschmückt, in beiden Kaminen prasselten Feuer und die Luft war erfüllt von Weihnachtsdüften, Bratäpfel, Zimt und Schwanenbraten. Julians Cousin Daniel und seine Ritter Lucas Durham, Algernon Fitzroy und Frederick of Harley sorgten wie üblich für Trubel und Heiterkeit in der Halle. Sie überfielen die Mägde, sobald diese unachtsam genug waren, unter einem Mistelzweig stehen zu bleiben, und gaben vor, sie leidenschaftlich küssen zu wollen. Als Daniel und die jungen Ritter den Earl entdeckten, begrüßten sie ihn stürmisch. Herrschaft, Knappen und Gesinde schmausten und feierten in Eintracht und bester Laune. Und Julian spürte, dass es ihm wohltat, hier zu sein. Er hätte nie damit gerechnet, dass ausgerechnet Warringham seine Traurigkeit lindern würde, aber dennoch war es so. Erst als es dämmerte, löste die Feier sich allmählich auf. Und Julian begab sich mit seinen Rittern, Daniel und Lady Juliana, in das Wohngemach über dem Rosengarten, um Neuigkeiten auszutauschen. »Wo ist Geoffrey?« fragte er. »Tja, du wirst es nicht glauben«, antwortete Daniel. »Unser Geoff hat sich deine Schwester endlich aus dem Kopf geschlagen und geheiratet.« In Warringham standen die Dinge so gut, wie man hoffen konnte, erfuhr Julian. Die reiche Ernte hatte ihnen zu einer Atempause verholfen. Julian lauschte dem Bericht seiner Mutter aufmerksam und hörte zwischen den Zeilen, dass Daniel und Frederick die Verwaltung der Baronie geleitet hatten, und sie hatten ihre Sache hervorragend gemacht, merkte er bald. Er beschloss, einen von beiden bald zum Steward zu ernennen. Nach einem längeren Schweigen sagte Algernon, »Wir haben ein Gerücht gehört, Julian.« »Ist es wahr? Edmund Tudor?« »Ist tot, ja«, antwortete Julian und erzählte. Nur Blanche erwähnte er mit keinem Wort. »An St. Rufus kamen wir nach Windsor. Der König war dort und Owen Tudor ebenfalls.« Er brach ab. »Es muss sie beide hart getroffen haben«, murmelte Daniel. Julian nickte. Der König hatte geheult wie ein Bengel. Julian hatte sich wieder einmal für ihn geschämt und ihn gleichzeitig bedauert. »York war auch dort«, fuhr er fort. »Und er hat König Henry und den Tudors mit solcher Wärme seine Anteilnahme ausgedrückt, dass ich drauf und dran war, ihm mein Frühstück vor die Füße zu spucken. So als wäre er nicht froh, dass Edmund aus dem Weg ist, als hätte er Devereux und Herbert nicht nach Carmarthen geschickt, um es zu nehmen. Für seinen verfluchten Ehrgeiz. Aber niemand bei Hof schien so erschüttert über Edmunds Tod wie die Königin. Man hätte meinen können, es sei ihr Liebster gewesen, den die Pest geholt hatte.« Lucas fuhr sich mit der Linken durch die schwarzen Locken. »Ich sag euch ganz ehrlich, als es damals hieß, die Königin sei guter Hoffnung, hab ich mich im ersten Moment gefragt...« Er brach diskret ab. Julian schüttelte den Kopf. Er erinnerte sich, im vergangenen Sommer hatte ihn einmal der gleiche Verdacht beschlichen. »Ihr könnt ganz beruhigt sein. Der Prinz hat sich im Lauf der letzten Monate sehr verändert, und auf einmal sieht er aus wie eine Miniatur des Königs.«